Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Stunde etwas mehr Sorgen getragen dieses Mal. Ich habe gebetet um das Wort und wie vielleicht gewöhnlich oder vielleicht die Erwartung ist, dass man jetzt kurz vor Weihnachten auch über die Gedanken spricht, die jetzt vielleicht auf die Zeit hinweisen, ja. Aber mir wurde das nicht gegeben. Ich habe dann mich immer gefragt, warum ein anderer Gedanken? Und ich glaube, wenn ich hätte mich entschieden für etwas anderes, also von mir aus, sagen, nein, ich will was anderes über etwas sprechen, dann wäre das nicht gut gewesen, ja. Und so wurde ich immer um das Gleiche gelenkt, um das Gleiche. Und ich lese uns ein Einleitungsschriftwort aus dem Propheten Daniel. Und auf erster Blick würde das vielleicht scheinen, es passt gar nicht zusammen mit dem, was uns gelesen worden ist im Eingang noch vor dem Gebet im Schriftwort. Und doch hat es eine Verbindung. Aus dem Daniel Kapitel 5 lesen wir nur etliche Verse vom Vers 22 bis 27. Daniel 5, 22 bis 27. Es ist die Geschichte hier von dem König von Babel, Belsazar, als er ein großes Fest veranstaltet hatte und dann sah plötzlich eine Hand an der, das heißt eine getünchte Wand, eine Wand, die hell angestrichen gewesen ist, gegenüber dem Leuchter. Man kann sich vorstellen, dann war das Licht nicht so wie bei uns jetzt, ja, überall gleich hell. Und das waren ja nur Leuchter aufgestellt. Und er sah eine Hand, die schrieb, ja. Und er erschrak sehr. Und dann, bis sie dann auf den Daniel gekommen sind, Daniel, es müsste doch einer da sein, der das deuten könnte. Und dann ist jetzt gerade die Worte, die Daniel zu dem König spricht. Und du, Belsazar, sein Sohn, der Sohn des Nebukadnezars, Daniel sprach von Belsazars Vater, Nebukadnezar, und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles weißt, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben, und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen, und du, deine Mächtigen, deine Frauen, deine Nebenfrauen haben daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter gepriesen, die weder sehen noch hören noch fühlen. Den Gott aber, der deinen Atem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht geehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist aber die Schrift, die geschrieben wurde. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und sie bedeutet dies: Mene, das heißt, Gott hat dein Königreich gezählt und vollendet. Tekel, das heißt, man hat dich in einer Waage gewogen und zu leicht gefunden. So wie ich schon vorhin sagte, mit dem Einleitungswort könnte das kaum vielleicht Verbindung haben. Und doch sind uns zwei Menschen gegeben. Einmal der König Belsazar jetzt, ein König aus Babel. Und einmal haben wir gehört von dem Pharisäer Nikodemus. Belsazar ist ein heidnischer König gewesen. Und sein Vater hat Gott durch seine Wege, die ihn geführt hatte, so weit gebracht, dass dieser heidnische König, der angebetet hatte, verschiedene Götter, wir haben gelesen, hölzerne, steinerne, goldene, silberne, die haben alles Mögliche gemacht und das verehrt. Und er ist da dann zu gekommen, wenn wir die Geschichte vorher lesen, ist interessant, zu dem Punkt gekommen, gesagt, es gibt nur einen wahrhaftigen Gott, der über alle ihre Götter steht. Und das ist der Gott Daniels. Er kam zur Erkenntnis und er hat sich sogar gedemütigt vor Gott. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir, dass das eigentlich seinem Sohn Belsatzer bekannt gewesen ist. Wir haben gelesen, Vers 22, und du, Belsatzer, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles weißt. Er hat das gesehen. Er hat gesehen, wie sein Vater sich verändert hatte. Für ihn hat es eigentlich keine Auswirkung gehabt. Und der König lebte, der Belsatzer, ein Leben, so wie ein gottloser Mensch lebt. Und er tat, sein Leben ist verbunden gewesen mit Dingen, die vor Gott nicht nur vielleicht nicht angenehm gewesen sind, sondern als Gräuel. Er hat die Gefäße aus dem Hause Gottes genommen. Er hat sie, das heißt, wurde so wie für eine Verunreinigung vollstatten gebracht, der Gefäße und. Und er scheute sich nicht von vielen Dingen, die, wie gesagt, von Gottes ein Gräuel gewesen. Und das ging so bis einem bestimmten Tag. An einem Tag, wo sie feierten, dann redete Gott zu ihm. Dann redete Gott zu ihm und das, was er gesehen hatte, die Schrift auf der Wand, das brachte ihn in eine große Furcht und Angst. Und das können wir lesen in gleichen Kapiteln, Vers 6. Da erbleichte der König und seine Gedanken erschreckten ihn so, dass ihm die Lenden zitterten und die Knie aneinander schlugen. Geschwister, ich habe so einen Menschen noch nie gesehen, der so einen Schrecken bekommen hatte. Es heißt, Lenden zitterten und seine Knie schlugen gegeneinander. Die Angst war nicht unbedingt, weil er jetzt eine Hand gesehen hatte. Die Angst war, er hat verstanden, das, was da auf der Wand geschrieben ist, vermutlich war das gegenüber ihm, das war eine Nachricht für ihn persönlich. Eine persönliche Nachricht an ihn. Was sich noch mehr ihn dann in eine Furcht getrieben hatte, dass er hat es nicht verstanden. Er hat das gelesen, aber das war für ihn und für alle die Menschen, die um ihn gewesen sind, sie haben das wahrscheinlich auch gelesen, doch alles unverständlich. Ja, was bedeutet diese Worte? Und der Belsatzer, er kam in ein Schrecken. Er wollte jetzt wissen, was das bedeutet für ihn. Er wusste, es kann nur für ihn gewesen sein. Und er hatte Angst gehabt eigentlich von dem Inhalt der Botschaft. Was interessant ist, von dem Inhalt, von dem Sinn dieser Botschaft, das hat ihm die größte Sorge gemacht, ja. Darum wollte er das unbedingt wissen. Wisst ihr, und die Botschaft, das war eigentlich das Resümee, das war das Ergebnis seines eigenen Lebens. Das war sein Leben kurz beschrieben, das Resultat, was sein Leben in Gottes Augen gewesen ist. Und es heißt so, man hat dich in einer Waage gewogen. Man hat dich. Wer? Das war Gottes Waage. Gott hat sein Leben, den Belsatzer, in seine Waage gewogen. Und es wurde festgestellt, er war viel zu leicht. Das, was Gott auf die andere Seite gelegt hatte, auf der Waage, das hatte ein anderes Gewicht. Das hat eine andere Bedeutung, das hat einen Sinn gehabt. Und auf eine Seite legte Gott, ich sage jetzt so, die Bücher Moses, die Rollen der Propheten, die da gewesen sind. Auf das andere legte er Belsatzers Leben, seine Gesinnung, seine Werke, sein Gehorsam und sein Ungehorsam. Gott ist gerecht. Alles zählt. Gott hat alles gezählt und gelegt und dann war das so ein Unterschied. Da ist Gottes Seite und da ist Belsatzers Seite. Zu leicht. Vielleicht werden Menschen sagen, ja, Belsatzer ist ein König aus Babylon. Was hat er zu tun mit den Gesetzen Mose und den Propheten? Ist zum Teil so. Aber in dieser Zeit waren in Babel tausende Menschen aus Israel. In dieser Zeit war Prophet Daniel unter ihnen. Belsatzar könnte lernen aus dem Leben seines Vaters, in den Demütigungen, die sein Vater durchgehen musste, hat keine Auswirkungen auf ihn gebracht. Das hat Gott gesehen. Gott ist so gerecht, dass er sogar einen Belsatzar nicht ungerecht verurteilt. Wisst ihr, Gott hat nicht gesagt, einfach so, Belsatzar, einfach du gehst verloren und fertig. Gott hat gesagt, weißt du, Belsatzar, ich habe alles ausgesucht in deinem Leben, was noch gut gewesen wäre. Und das wäre eigentlich nichts. Das war nichts. Und Geschwister, es in dieser Seite also zu leicht erfunden werden, bedeutete für Belsatzar, verloren zu gehen. Zu weit erfunden werden im Leben, in Gottes Waage, es heißt, verloren zu gehen. Wisst ihr, Gottes Waage ist nie des Menschenwaage. Wir kennen wahrscheinlich, vielleicht wir Ältere, auf die alten Wagen, die wir früher gesehen haben, sind zwei so Flächen, wo man was draufgelegt hat. Da kann man Gewichte und dann kam das Produkt, welchen der Mensch haben wollte. Ja? Und man wollte das haben, was die Gewichte aufweisen. Genau das. Und man konnte ja das so steuern, dass es gleich ist. Vorausgesetzt, die Gewichte stimmen auch. Ja? In Gottes Waage stimmen die Gewichte bis aufs Tausendstel. Und wenn Menschen konnten jetzt anpassen, das Produkt zu den Gewichten, wird bei Gott das nie gehen. Weil bei Gott zählt mein Leben, mein Gewicht und sein Gewicht. Gott hat sogar zu dem Volk Israel eine strenge Anweisung gegeben, dass man die Gewichte nicht fälschen soll. Ich kann mich schlecht erinnern, es heißt, glaube ich, du sollst nicht in deiner Tasche falsche Gewichte haben. Das heißt, ich habe zwei Satz. Einmal die richtige und einmal die für mich gut sind, ja? Die etwas weniger wiegen. Gott hat sogar hier so eine Anweisung gegeben, dass dies sollten in diese Kleinigkeiten treu sein. Sie sollen nicht seinen Nächsten oder den Menschen, der zu ihm kommt, von ihm etwas zu erwerben, dass auch er ehrlich behandelt und treu behandelt wird. Jesus sprach mit Nikodemus. Nikodemus war ein Mensch, eigentlich der Hilfe brauchte. Nikodemus war ein Mensch, ein suchender Mensch. Es war eine Seele, eine suchende Seele. Stellen wir uns vor, Geschwister, wir haben gehört, es heißt dann, dass so, es gab aber unten der Pharisäer einen Mann. Jetzt die ganze Anzahl der Pharisäer, wie viel wissen wir nicht, das waren einige. Aber es gab einer unter ihnen, der seine Seele in dieser Seele Gottes Geist konnte arbeiten. Es war eine Seele da, die suchte und Fragen hatte. Und diese Seele kam nachts zu Jesus. Es gab ihm keine Ruhe. Natürlich ist es ein Grund gewesen, warum nachts gekommen ist. Aber wisst ihr, es war eine suchende Seele. Warum hat Nikodemus gesucht? Er hat Jesu Leben gesehen. Er hat gesehen Jesu Umgang mit den Menschen. Er hat auf seine Worte geachtet. Mag sein, ja, dass er oft vielleicht so unbemerkt irgendwo gestanden ist und zugelauscht hatte und zugeschaut hatte, wie Jesus überhaupt wirkt. er hört seine Botschaften. Und auf einer Stelle sagt uns das Wort, er redete gewaltig, nicht so wie die Schriftgelehrten. Geschwister, und er hat gesehen, das, was Jesus zu Menschen sprach, die Predigten, die Botschaften, die waren anders. Die hatten ein Leben in sich. Es war etwas, was die Menschen dann angezogen und sie aufhorchen ließ. Ja? Es war etwas, was die Menschen dann interessierten und sie wollten hören. Und wir lesen auf etlichen Stellen, dass Jesus kam und da kamen viele Menschen zusammen und sie wollten nicht nur sehen, sie wollten auch hören. Und Jesus musste sogar in ein Boot steigen. Er hat keinen Platz gehabt. Und Nikodemus, er merkt, es war nicht die Art und Weise, es war nicht der Ernst, es war nicht die Tiefe, die Reinheit in seinen Predigten, wie er es gewohnt gewesen ist. Nikodemus ist ein Oberster, heißt es, es war ein Ratsherr in Israel, es war ein Lehrer in Israel. Und er kommt, und was interessant ist, wie er spricht, Meister, wir wissen, so, also Sie als Pharisäer, vielleicht als Schriftgelehrten, dass du ein Lehrer bist, von Gott gesandt. Er sagt nicht uns, wie Petrus gesagt hat, Herr, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Er war im Zweifel, er hatte Fragen. Und er sagt, was wir verstanden haben, Sie jetzt als Pharisäer, er ist sicher von Gott gesandt und ist ein guter Lehrer. Denn niemand kann das tun, was du tust auf diese Art. Und ich glaube, dass Nikodemus es mit seinem Gottdienen sehr ernst genommen hat. Jedenfalls tiefer gegangen ist, wie seine die Pharisäer, so Kollegen, sage ich ja. Und doch musste Nikodemus, obwohl er ein, ich kann es nur vermuten, ist nicht gegeben uns, dass er sich auch streng an die Gesetze gehalten hatte, wie Paulus einmal. Er sagte, ich war unsträflich. Wisst ihr, was das bedeutet, unsträflich gewesen sein in dem Gesetz? Damals, es war 100-mal schwerer als uns heute, das zu erfüllen. Es waren viele, viele Zeremonien. Paulus sagt, ich war unsträflich. Und ich glaube, Nikodemus war auch einer von denen, die das von ganzem Herzen bemühte, unsträflich zu sein. Darum, Geschwister, scheute er sich auch nicht, zu Jesus zu kommen, weil er hat gewusst, was das Gesetz betrifft, kann mir ja keiner vorwerfen etwas. Und er kommt zu Jesus. Er hat auch gewusst, dass Jesus tiefer sieht als jeder andere. Und doch, Geschwister, sagt Jesus zu ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ihr müsst neu geboren werden. Und doch sagt er ihm, weißt du, Nikodemus, ist alles schön und gut. Er ging gar nicht ein auf die Frage des Nikodemus, dass wir wissen, du bist ein Lehrer. Da ging Jesus gar nicht ein. Jesus sah, dass Nikodemus braucht ganz was anderes. Er kam mit dieser Frage, er hat so begonnen zu reden, aber eigentlich Nikodemus, ihm fehlte etwas. Und was er eigentlich haben könnte, das neu geboren zu werden. Das fehlt ihm trotzdem. Wenn jetzt würde das Leben Nikodemus auf die Waage Gottes gestellt werden und nach dem Evangelium gemessen werden könnte, weil Jesus predigte schon das Evangelium. Es war schon da. Das Himmelreich ist schon nahe gekommen. Wäre Nikodemus zu leicht erfunden worden. Auf der Waage Gottes wäre er zu leicht erfunden worden. Und er sagt zu Nikodemus, dass euch fehlt euch allen, ihr müsstet. Euch fehlt euch allen, des allen Pharisäern, ihr müsst von neuem geboren werden. Um das Himmelreich zu kommen, fehlt euch die Neugeburt oder die Wiedergeburt. Ein Mensch hat ja auch erlebt immer, wenn er auf die Welt gekommen ist, eine natürliche Geburt. warum neu geboren werden. Die natürliche Geburt, die bringt uns, Geschwister, alles, was wir zum Leben haben, bis zum Tod. Die natürliche Geburt wirkt überhaupt nicht über den Tod hinaus. Als wir da jetzt im späten Sommer mit der Beerdigung zu tun hatten, dann musste mir dann verschiedene Dokumente machen. So. Und dann stand dort auch, was ist hinterlassen worden, das, was noch Kraft hat, über den Tod hinaus. Geschwister, die natürliche Geburt, die reicht nicht über den Tod hinaus. Darum sagt das Wort auch Jesus, neu geboren zu werden, wiedergeboren zu werden, oder das heißt, einen neuen Anfang gemacht werden. Und Jesus sagt so, du musst vom Neuen geboren. Wisst ihr, sie müssen einen neuen Anfang machen, ansonsten gehen sie einfach verloren. Ansonsten bringt das bis zu dem, wenn jetzt nichts geschieht, was der neue Anfang bewirkt, werden sie verloren gehen. Und auf der Waage Gottes würde ihr Leben jetzt nicht das nötige Gewicht erbringen. Es wird zu leicht sein. Das wird alles zu wenig sein. Und das wird nie, er sagt ihm, das reicht nicht, Nikodemus, es reicht dir nicht, um selig zu werden. Wisst ihr, die Wiedergeburt, das will Jesus sagen, es bringt ja eine Veränderung im ganzen Menschen, im Herzen Veränderung. Es bringt Veränderung im natürlichen Leben, es hat eine Auswirkung. Und Geschwister, die Wiedergeburt, die schafft reine und edle Früchte für die Waage Gottes, welche niemand fälschen kann. Was eigentlich hier so eine Wahrheit ist, dass auf diese Waage Gott legt die Gewichte. Und diese Waage bedient nur Gott. Vermutlich hat sich Nikodemus sehr verwundert, weil bei mir steht es im Vers 7 so: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Vielleicht hat Nikodemus Jesus so unverständlich angeschaut. Vielleicht war das ihm so verwunderlich. Ja, wieso? Jetzt bin ich in ein gewisses Alter gekommen und doch sagt Jesus: Wundere dich nicht. Nikodemus, ob es ihm zu hart erschien. Und gerade über diesen Satz, Geschwister, musste ich viel nachdenken. Die ganze Woche hindurch habe ich immer wieder nachgedacht. Er sagt, wundere dich nicht. Ist es möglich, Geschwister, dass Menschen können Gott dienen und dann einmal sich wundern werden? Ist das möglich überhaupt? Dass vielleicht Menschen glauben, es ist alles gut, wie jetzt Nikodemus. Er wusste das nicht, ich will jetzt nicht schlecht reden. Er wusste das noch nicht, was Jesus ihm jetzt gesagt hatte. Obwohl er hätte vielleicht schon mehr lernen können. Aber das ist ein anderer Gedanke. Aber Geschwister, aber er wunderte sich. Vielleicht werde ich und du einmal sich auch wundern, wenn wir die Waage Gottes sehen würden. Es kann ein spätes Verwundern sein. Für Belsatzer war es zu spät. Es heißt so, dein Leben ist gewogen worden. Gott hat ihn schon gewogen. Und die Waage hat eigentlich das Urteil gesprochen. Die Waage Gottes hat das Urteil Belsatzer gesprochen. Er hat es alles verstanden. Als Daniel das ihm alles erklärt hatte, hat Belsatar das verschlossen und das war sein Ende. Diese Nacht kam er ums Leben. Nikodemus hatte jetzt Zeit bekommen. Jesus sagte ihm zu ihm, Nikodemus, du hast Zeit. Jesus wurde so wie von ihm nicht nur gewarnt, Nikodemus wurde von Jesus ermutigt. Er sprach mit ihm, es war ein gutes, tiefes Gespräch, ein seelsorgerisches Gespräch und hat gesagt, Nikodemus, du hast noch Zeit. Wie die andere Pharisäer sich verhalten wird, das ist die zweite, aber du bist ja gekommen zu mir. Du hast Zeit, nur alles zu korrigieren. Und wenn ihm etwas gefehlt hatte im Leben, er könnte das noch anders machen. Nur, Geschwister, nur in einem, unter einer Bedingung, wenn er neu geboren wird. Wenn Nikodemus sich von Gott ziehen lassen wird. Es gibt so manche, vielleicht, Sätze in der Bibel, die man vielleicht fälschlicherweise verstehen kann. Es heißt doch, ich sage es mit meinen Worten, dass so, dass niemand selig wird, es sei denn, Jesus sagt, mein Vater zieht ihn. Wir haben das vorhin kurz gehört, wurde angesprochen. Das heißt, einer zieht und der andere zieht er nicht. Ja, Gott ist so gerecht. Gott hat Jesus ja, den Sohn Gottes ja, zu allen gesandt. Und Gott hat ja alle bestimmt, zum selig zu werden. Aber die Seele, die wo jetzt wie Nikodemus dann gekommen ist, und wenn es jetzt nachts ist, und wenn das die allerungeschickte Zeit ist, aber die Seele hat so eine Bewegung im Herzen erlebt, jetzt muss das anders werden, die zieht der Vater ganz zu sich. Der verlorene Sohn, er hat nicht gewartet, bis Gott zu ihm gesagt, gehe zurück. Er hat gesagt, was hat er zuerst gemacht? Er schlug in sich. Er sagte nicht, die alle anderen sind so schuld gewesen, dass ich bin gegangen. Er hat gesagt, Herr, es liegt ja eigentlich an mir. Und ich will ja zurück. Und der Vater hat ihn gezogen. Gott hat ihn so weit geführt, dass er zu Vaterherz gekommen ist. Und Jesus hat Nikodemus ein gutes Angebot gemacht, neuer Mensch zu werden und neu geboren zu werden. Und für das müsste Nikodemus eine geistliche Wiedergeburt erfahren. Ich sage oft immer, oder schon oft gesagt, eine Wiedergeburt ist nicht gleich eine Wiedergeburt. Es muss eine geistliche, neue Schöpfung, Wiedergeburt wäre in derer Gott etwas Neues schaffen konnte. Wisst ihr, es ist nicht eine Wiedergeburt, die in meinem nur Willen, ich sage so, in meinem Kopf geschehen ist, dass ich verstehe das und jetzt müsste ich das machen. Geistliche Geburt, sie wird hier vorstatten geführt. Sie wird hier gemacht, nicht im Kopf. Und meine Lieben, ich möchte uns manche Frage stellen. Die habe ich mir persönlich gestellt zu Hause. Wie sieht es mit unserer Wiedergeburt aus? Ist es immer noch heute so, wie es am Anfang gewesen ist? Ist das Bewusstsein im Herzen, nicht nur das Gefühl? Wisst ihr, Gefühle sind etwas so, etwas, wo dann sie schwanken so, sie gehen hoch und runter, wie das Leben manchmal. Aber wie ist es? Habe ich das Gleiche in meinem Herzen, die gleiche Freude, das gleiche Empfinden, wie es am Anfang gewesen ist oder ist es anders geworden ist? Ist diese Erfahrung, die immer noch lebendig, oder hat diese Erfahrung einen, Geschwister, nur einen Schaden erlitten? Mein persönlicher Gottesdienst, bringt das die Waage Gottes in eine waagerechte Position oder werden die nicht zusammenkommen? Nun muss man immer bedenken, Geschwister, wir uns so in Prüfung nehmen, selben Prüfung nehmen. Der Maßstab ist das Wort Gottes. Der Maßstab ist nicht mein Gewissen. Das Maßstab ist nicht, was Menschen sagen. Der Maßstab ist mein, ist das eine Wort Gottes. Oder braucht es einen neuen Anfang? Jesus sagte zu Nikodemus, du brauchst einen neuen Anfang. Zu Belsatzer sagte Gott, es ist vorbei, du bist schon gewogen. Wisst ihr, das der Anfang, die Wiedergeburt. Es ist nicht so, dass das immer bleibt. Es kann verloren gehen. Ein Beispiel aus der Bibel. Galater. Wie Paulus schreibt zu ihnen. Es waren Ursachen da. Und er sagt, Galater 5, Vers 4. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerechtigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wisst ihr, die Galater, sie hatten ein Problem. Und das war ein Problem einer geistlichen Art. Er sagt, ihr habt den Christus verloren, weil ihr wolltet wieder zurück. Ihr wollt es kombinieren, das Gesetz und Christus wollt ihr kombinieren. Aber das geht nicht. Es wird niemals gehen. Durch das, dass ihr wollt wieder einen Teil des Gesetzes erfüllen, habt ihr Christi Teil verloren. Und er sagt sogar weiter, sagt etwas, was eigentlich auf tiefste Gedanken bringen muss, ihr seid aus der Gnade gefallen. Sie haben eigentlich verloren. Das, was sie gehabt haben, das waren auch Kinder Gottes gewesen, die auch Gott treu gedient wollten. Aber dann kamen sie, wisst ihr, das geht alles allmählich, so Stück für Stück, ganz langsam. Dann kann man manchmal das gar nicht merken. Und dann wurden sie langsam überredet. Und dann sagte er, ja, stimmt doch, schaut mal, Jahrhunderte haben mal unsere Väter so Gott gedient und wir jetzt auf einmal nicht. Und sie haben das verloren. Sie haben das Neuwerden verloren. Das Problem war eigentlich, dass sie das selbst nicht gesehen haben. Apostel Paulus musste ihnen das sagen, dass ihnen eine, was sie retten kann, dass sie neuen anfangen werden. Und das war der einzigste Weg. Und Geschwister, es können viele Ursachen sein oder werden, die auf den Verlust deuten. Keiner hat im Prinzip das Recht, sagen zum anderen, du hast es verloren. Aber wisst ihr, mein Leben, mein Gott dienen, zeugt von meinem Zustand. Und wenn das bei den Galater gewesen war, die ihr Lehre gewesen ist, dann ist es bei, was war bei Demas? Was sagt das Wort von Demas? Er hat lieb gewonnen die Welt. Glauben wir, dass Demas von heute auf morgen die Welt lieb gewonnen hatte? Kann ich nicht glauben. Das war ein Prozess. Das war ein Prozess, wo er sehr gefährlich ist. Und ich sehe das heute auch, Geschwister. Ein Prozess, wo so allmählich ist, so unscheinbar ist. Und man nimmt immer mehr, geht mit der Welt mit. Man glaubt noch. Man hat noch nichts verloren. Man glaubt, es ist ein Kind Gottes. Aber Geschwister, das Leben ist mehr erfüllt mit Dingen der Welt. Das muss ich sagen. Ich kann das nicht verschweigen. Mit wem haben wir mehr Verbindung? Mit den geistlichen Kindern Gottes aber, oder mit den anderen? Geschwister, wo verbringen wir unsere Sonntage? Wo sind wir, Geschwister? Demas hat sicher angefangen, bisschen schauen. Ja, das eine ist nicht schlecht, das andere ist auch gut. Warum sollte es gefährlich sein? Warum sollte es mich, meine Seele, zum Fall bringen? Es hat gebracht. Die Tatsache ist, Demas, es heißt, Apostel Paulus, es hat uns leid, Geschwister, ein Mitbruder des Apostel Paulus geht verloren. Mitbruder Apostel Paulus schafft es nicht, selig zu werden. Und Apostel Paulus, er redet nichts von ihm, aber nur das eine sagt, die Ursache war ihm, die Welt, die Dinge der Welt. Es sogen immer in die Welt, Geschwister. Es hat nicht viel so bewirkt, aber das nur das eine bewirkt. Alles. Dass er alles verloren hatte. Geschwister, es kann der Verlust der Liebe sein. Es kann der Verlust der, vielleicht soll ich sagen, der Freude aneinander sein. Es kann, Geschwister, sein, es können Dinge sein, die vielleicht schon lang beseitigt werden oder gut gemacht werden sein. Geschwister, es deutet, dass da etwas fehlt, dass ein Schaden ist. Und Geschwister, solche Dinge, die bringen die Waage Gottes nicht in die horizontale Position. Es wird nicht gelingen. Wisst ihr, es kommt nicht darauf an, wie schön mein Leben gewesen ist. Es kommt nicht darauf an, wie lange ich gelebt habe. Es kommt darauf an, auf die Qualität. Auf die Qualität meines Gottdienens. Auf die Qualität, die in Gottes Augen wertvoll ist. So Daniel sagte Gott damals, Daniel, du bist wertvoll. Geh lieber, Daniel. Ja, sagt er, und Ruhe von deinen Werken. Geschwister, das waren Werke, die im Einklang mit Gottes Waage standen, die in Gottes Augen angenehm gewesen sind. Und oft stelle ich mich die Frage, Geschwister, welche Auswirkung hat das Wort Gottes für mich persönlich, für uns allen? Welche Auswirkung, Geschwister? Wir haben so viel Möglichkeit hören, schauen, und es gibt so viel Möglichkeit heute, das reine Wort Gottes, ich sage nicht, dass man auch anders kann hören, es gibt die Möglichkeit, dass man Unmenge hören kann, aber es gibt Möglichkeit, Geschwister, das Gute zu hören. Aber wirkt es etwas? Wirkt es eine Veränderung? Ich habe schon festgestellt, dass wird gesagt, eine Botschaft, und die war gut, irgendwo. Oder die war mir zum Segen. Geschwister, aber das muss doch erkennbar sein dann im Leben des Menschen. Das muss doch eine Änderung wirken. Und wenn das nichts gebracht hatte, dann war das nur so ein momentanen, vielleicht so eine Aufwallung der Gedanken. Und so, oh, das war gut heute. Und vorbei. Und wisst ihr, um die Wiedergeburt zu bewahren, erhalten, es muss etwas getan werden. Es braucht vielleicht sogar eine Anstrengung. Apostel Paulus sagt zu den Philippern ein gutes Wort. Philipper 2. Ein schöner Gedanke sagt er zu ihnen. Vers 12. Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zitter. Was bedeuten diese Worte? Ist es gesagt, dass Apostel Paulus sagt, wisst ihr, wenn ihr überhaupt selig werden möchtet, ihr müsst Angst haben, ihr müsst euch fürchten, euer Leben sollt zittern. Nein, gar nicht. Seid fröhlich, alle Zeit, haben wir am Mittwoch gelesen. Geschwister, aber ihr größtes Ziel soll sein, das bewahren, was Gott ihnen geschenkt hat. Ihr größtes Ziel soll sein, dass sie gerettet bleiben und dass sie ihr Ziel erreichen. Geschwister, dass sie das Zeugnis der Wiedergeburt, welches sie bekommen haben, nicht verlieren, nicht aus den Fingern lassen, ja? So, dass sie das festhalten, dass das nicht auf dieser Waage Gottes einmal fehlen würde, diese untrügliche Waage Gottes. Dass dieses Zeugnis, welches sie hatten, es sollte ihnen bleiben, wie der Stab Gottes in Mose Händen gewesen ist. Es ist interessant, in 2. Mose Kapitel 4 ist es uns beschrieben, ich habe das zu Hause dann noch kurz nachgelesen, wie Gott Mose erwählt hatte. Als Mose mit ihm gesprochen hatte, Gott mit Mose gesprochen, Mose erweigerte sie ja zuerst. Aber Gott ist bestanden, dass Mose soll gehen. Und dann sagt er im Vers 17, 2. Mose 4, Vers 17, und nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Und dann Vers 20 am Schluss, und Mose nahm den Stab Gottes in seiner Hand. Und wisst ihr, Geschwister, das war das Zeugnis, dieser Stab hat Mose immer bei sich gehabt. Es war das Zeugnis, solange Mose den Stab Gottes in seiner Hand hat, ist Gott mit Mose. Wisst ihr, das war sein lebendiges Zeugnis. Mose hat den Stab Gottes in der Hand und Gott ist mit ihm. Nahm den Stab Gottes, das war das Zeugnis. Und mit dem Stab Gottes hat er das Meer teilen können und so weiter. Geschwister, hier war der Glaube Moses drin. Hier war die Treue Moses eingeschlossen. Sie war seine Bereitschaft, wisst ihr, seine Bereitschaft, das Volk Gottes führen bei Nacht und bei Tag. Und wisst ihr, durch die ganze Schwierigkeiten des Lebens zu gehen. Das Wort sagt uns, Mose war ein geplagter Mann. Ein geplagter Mann mit dem Stab Gottes in der Hand. Das ist wichtig, Geschwister, dass das Zeugnis bei uns bleiben möchte. Auch das wünsche doch uns allen. Das Zeugnis brauchen wir. Das Zeugnis muss auf die Waage Gottes sein. Und das Zeugnis wird uns die Gotteswaage in die Position bringen. Natürlich gehören noch Arbeit, die Werke und so weiter. Und Nikodemus wunderte sich, dass er neu anfangen müssen. Es war für ihn noch nicht so spät. Es war noch Zeit für ihn. Und Geschwister, es ist besser. Es ist besser, wenn ein Mensch sich heute wundert. Es ist besser, wenn ich mich heute wundern würde und heute neu anfangen, als es wie beim Belsatzer gewesen, als die Wiegung abgeschlossen worden ist. Ja. Und Apostel Petrus sagt auch zu den gläubigen Menschen ein Wort, ich habe dann so nachgedacht, 1. Petrus 2, von Anfang, ich habe nachgedacht, warum sagt Apostel Petrus zu den eigentlich Kindern Gottes solche Worte? 1. Petrus 2 vom Anfang. So legt nun alle Bosheit und allen Betrug, Heuchelei, Neid und jede Verleumdung ab und verlangt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr darum wächst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Er sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wenn ihr wirklich die echte, geistliche, die vollkommene Neugeburt erfahren habt, hat er gesagt, dann schaut zu, dass solche Dinge bei euch nie mehr wiederkommen würden. Wenn das bei euch früher immer wieder vorgekommen ist, aber jetzt schaut zu, dass es euch ferne bleibt. Das sind Dinge, die euch schaden würden. Ihr seid nach der unverfälschten Milch greifen, Geschwister, nach dem unverfälschten Wort und auch nach, Geschwister, nach der unverfälschten Dingen greifen. Die Dinge, die euch keinen Schaden zufügen mögen. Er schrieb es an Kinder Gottes. Das braucht man nicht schreiben an Menschen, die Gott nie gedient haben, die ganz normale Menschen leben in der Welt. Das ist ja normal, ja, dass man dann in Betrug und so Sachen sind. Das ist ja das Leben des Menschen, der nicht frei ist von diesen Dingen. Und doch sagt Apostel Petrus, so legt nur ab, schaut zu, dass bei euch das nicht vorkommt. Natürlich, es braucht das Nötige noch, damit es von alles befreit wird, ja. Und so will ich uns fragen, Geschwister, wie würde meine und deine Waage aussehen? Ich möchte, dass wir diese Frage mitnehmen. Weißt du, nimm dir Zeit für sich selbst. Nimm dir eine Zeit der Stille für sich selbst. Geh meinetwegen allein in den Wald, wo du keinen Menschen siehst. Und frage den Herrn, frage Gott, Herr, wie sieht es aus mit meinem Gewicht? Wie siehst du meine Wiedergeburt. Ist die noch? Hat die noch den Wert? Oder hat sie nicht mehr? Oder soll ich lieber jetzt in diesem Wald zu dir kommen? Wisst ihr, Gott wird uns zeigen. Gott wird mir zeigen, wenn ich das so meine, wie das Nikodemus gemeint hatte. Er war ein guter Mensch. Er war besser wie alle anderen Pharisäer, alle Obersten. Der Einzige, es war nur einer, sagt das Wort. Sie glauben nicht fruchtlos geblieben, die Worte. Er kam nachher und half Josef, den Leib Jesu, ins Grab zu legen. Er tat für Jesus, wisst ihr, es wurde bei ihm ein anderes Leben. Er tat Jesu noch das Letzte, was er tun konnte auf dieser Erde, so jetzt für den Leib Jesu. Und ich glaube, es ist für ihn nicht verloren gegangen. Aber nimm das mit und denke nach. Ich nehme das auch mit. Wir wollen mit uns selbst gehen ins Gericht. Wir wollen uns selbst auf die Waage Gottes stellen. Apostel Paulus sagt zu den Korinther, prüft doch euch selbst. Er sagt, es ist doch so einfach. Nimm dir die Zeit doch und schau in dein Leben. Wisst ihr, ich will jetzt kein uns sozusagen Anlass geben, dass wir auf einmal alle zweifeln würden an unserem Wiedergeburt. Das soll nicht sein. Wisst ihr, das Zeugnis, Mose nahm den Stab Gottes in der Hand und mit ihm ging er durch sein Leben. Ich glaube, der Mose hat auch den Stab Gottes in der Hand gehabt, als er auf den Berg Nebo, glaube ich, heißt es, gegangen ist, als Gott sagte, geh auch dahin und dort werde ich dich holen. Ich glaube, er hat den Stab nicht liegen lassen, irgendwo im Staub. Er hat ihn mitgenommen. Das war ein lebendiges Zeugnis. Das war so wie der Stab Aarons, der grünte. Ja, das ist das Zeugnis. Und das wünscht uns alle, dass es unser Zeugnis grünt. Dass meine und deine Wiedergeburt lebendig ist. Ist er ein Leben vorweist, das lebt. Und Gott wird mich und dich segnen. Amen.